Vortragsreihe 175 Jahre Deutschlandlied. Dritter Vortrag Dr. Gregor Herzfeld über das Hymnische in der Musik des 20. Jahrhunderts.
Ja, lieber Herr Schnitzler, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die freundliche Einführung und Begrüßung. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich möchte heute Abend mit Ihnen überlegen, welchen Stellenwert das Hymnische für die Musik des 20. Jahrhunderts hatte. Wenn ich von der Musik des 20. Jahrhunderts spreche, so meine ich auch, aber nicht ausschließlich, die sogenannte Kunstmusik. Es geht mir darum, ein breiteres Panorama zu eröffnen, das auch das Konzertleben und die Popmusik enthält. Und wenn ich von dem Hymnischen spreche, dann meine ich nicht nur konkrete Hymnen im engeren Sinne, sondern vielmehr auch einen hymnischen musikalischen Tonfall, der mit Hymnen verbunden ist. Was ein hymnischer Ton sei und was seine Funktion sein könnte, soll dabei versucht werden zu erklären. Beginnen wir mit den randlichen Zeitzonen um das 20. Jahrhundert herum und betrachten wir ein Videobeispiel aus dem 21. Jahrhundert, das uns aber zugleich ins 19. Jahrhundert führt. Ja, ich breche jetzt hier ab, wo es da natürlich eigentlich erst richtig losgeht. Nach Großbritanniens Votum für den Brexit vor 3 Wochen werden diese Bilder und Klänge sicherlich etwas anders wirken als etwa noch 2012, also dem Jahr, aus dem sie stammen. Doch machen wir zunächst eine Bestandsaufnahme, bevor wir die Szene kommentieren. Es handelt sich, das haben Sie gesehen, um den Abschluss der Last Night of the Proms. Die Proms sind ein sommerliches Musikfestival, das seit 1895 zunächst in der Queen's Hall, seit dem Zweiten Weltkrieg in der Royal Albert Hall in London veranstaltet wird. Der Name Proms bezieht sich auf eine wesentlich ältere Londoner Einrichtung, nämlich die seit Mitte des 18. Jahrhunderts stattfindenden Promenadenkonzerte, bei denen das Publikum herumwandeln durfte und die also, wie die späteren Proms, einen lockeren, volksnahen, fast schon demokratischen Charakter annahmen. Während die restlichen 70 bis 100 Konzerte der Proms reguläre, normale Klassikkonzerte sind, sticht die Last Night of the Proms hervor, weil sie einen besonders leichten und volksnahen Ton anschlägt. Die Volksnähe äußert sich in einer traditionellen Huldigung der großen Nation, die das alte Großbritannien war. In der zweiten Hälfte des Konzerts erklingt stets eine Folge von patriotischen Stücken und Gesängen. Edward Elgars Pomp and Circumstances March No. 1, zu dessen Trio die patriotischen Zeilen Land of Hope and Glory von Chor und Publikum gesungen werden. Und Henry Woods Fantasia on British Sea Songs, in der die britische Seemacht besungen wird und die in Thomas Arnes Rule Britannia mündet. Beendet wird das Konzert mit dem, was wir eben gesehen haben, Hubert Parrys Vertonung von William Blakes Gedicht And Did Those Feet in Ancient Time, die den Titel Jerusalem trägt. Parry hat diese Hymne für die Versammlung der Fight for Your Right-Kampagne 1915 komponiert. Eine ultranationalistische Bewegung, die für die Standhaftigkeit Großbritanniens im Ersten Weltkrieg warb. Trotz dieses politischen Entstehungskontextes wurde die Hymne in das Repertoire der Gesänge der anglikanischen Kirche aufgenommen, wo sie insbesondere am Feiertag des Nationalheiligen St. George zum Einsatz kommt. Zum Abschluss folgt dann die zweite Hymne, God Save Our Queen, die Nationalhymne des Vereinigten Königreichs. Der ganze Saal und die Zuschauer beim Public Viewing sind beteiligt, singend, fahnenschwingend. Also eigentlich etwas, was wir sonst nicht von Klassikveranstaltungen kennen, sondern eher von Sportgroßereignissen. Ich möchte Sie auf die vorliegende Konstruktion aufmerksam machen. Für die es meiner Meinung nach in der Bundesrepublik zum Beispiel nichts Vergleichbares gibt. Zum feierlichen Abschluss eines Klassikfestivals erklingen vornehmlich leichtere Kompositionen, was immer das auch im Einzelnen dann ist. Und in diesem Zusammenhang findet der letzte Schwenk zum volksnahen und damit nationalistisch-patriotischen statt. Musikalisches Vehikel, das Einfaches, Populäres und Nationales zusammentreibt, ist die Hymne. Die politisch, ja geradezu militärisch und zugleich religiös motivierte Hymne, für die der Titel God Save Our Queen symptomatisch ist. Hymnen, so können wir es dieser Konstruktion entnehmen, besitzen ein verbindendes Potenzial. Als eine musikalische Erscheinung, die in unterschiedlichster Weise kodiert und kontextualisiert werden kann, taugen sie regelrecht zum Crossover-Phänomen. Klassische Konzertmusik geht über in patriotisches Feiern. Komplexe musikalische Formen werden aufgelöst in das gemeinschaftliche Absingen eingängiger Melodien. Texte, die religiöse mit nationalistischen Gefühlen verbinden, beschließen eine Reihe von Konzerten, die neben Repertoirestücken auch Kompositionen von Karl-Heinz Stockhausen, Elliot Carter und Harrison Birtwistle auf dem Programm hatten, also während des Festivals. Dieser Befund straft all diejenigen Meinungen Lügen, die Hymnen als eine musikalische Ausdrucksform nicht säkularisierter und bürgerlich-patriotischer Gesellschaftsformen verstehen, wie wir sie in der westlichen Welt, insbesondere vor dem 20. Jahrhundert, angetroffen haben. sucht man etwa nach Einträgen in den bedeutendsten deutschsprachigen Musikenzyklopädien, nämlich der Musik in Geschichte und Gegenwart, also der MGG, so stößt man auf zwei Artikel, Hymnus und Nationalhymnen. Ersterer behandelt fast ausschließlich den Hymnus der Antike sowie den Gebrauch in der Kirchenmusik. Dass Hymnen auch jenseits der Kirchen- und Kunstmusik große Verwendung fanden und dies auch im 20. Jahrhundert wird dort gar nicht mitgeteilt. Der Artikel Nationalhymnen enthält dagegen immerhin die Rubrik die Nationalhymne als Zitat, wo dann eben auch konzertmusikalische Werke aufgeführt sind, die ins 20. Jahrhundert hineinreichen. Doch es bleibt bei dieser nicht weiter kommentierten Aufzählung. Man gewinnt also den Eindruck durch die MGG, Hymnen spielen im Musikleben des 20. Jahrhunderts und auch in der Gegenwart keine nennenswerte Rolle. Ich möchte hingegen, hier inspiriert von unseren sangesfreudigen britischen Freunden in der Royal Albert Hall, Strömungen und Persönlichkeiten präsentieren, für deren musikalisches Schaffen das Hymnische eine zentrale Bedeutung hatte. Ich möchte über Charles Ives, Karl-Heinz Stockhausen sowie Vertreter der Pop- und Rockszene sprechen. Doch zunächst die Frage, was ist das Hymnische? Gehen wir vom Ursprung aus in der griechischen Antike, von Homer zum Beispiel, dann werden als Hymnus jene Lieder des epischen Sängers bezeichnet, die von einem Anruf der Götter eingeleitet werden. Der Götteranruf bedingt eine besondere Haltung des Sängers und den feierlichen, gebetsartigen Ton einer Lobpreisung. Der Ton ist ein gemeinsames von Sprache und Musik. Mit dem Ton werden weniger die diskursiven Anteile der Auffassungsgabe angesprochen, also Begriffe, Bedeutungen, Ideen, sondern eher die affektiven. Der Ton wirkt nicht auf den Verstand, sondern auf das Gemüt. Kein geringerer als Immanuel Kant hat dies in seiner Kritik der Urteilskraft so dargestellt. Kant fragt sich, was es bedeute, dass die Kunst Ideen ausdrücke, was also ästhetischer Ausdruck sei. Und da schlägt er vor, künstlerischen Ausdruck so zu betrachten wie den sprachlichen Ausdruck, also analog. Zur sprachlichen Kommunikation gehörten, so Kant, drei Elemente. Der Begriff, verbal mitgeteilt, die Geste, durch Bewegungen mitgeteilt und der Ton, durch die Modulation der Stimme mitgeteilt. Entsprechend unterteilt Kant die einzelnen Künste in redende, gestisch bewegende und tönende Künste. Und während die redenden Künste bei der Mitteilung von begrifflichen Ideen am höchsten und die tönenden am niedrigsten anzusiedeln sind, gilt das Umgekehrte für den Transport von Emotionen und Empfindungen. Hier hätten die tönenden Künste einen nicht einzuholenden Vorteil. Musik oder die Tonkunst sei daher also die herausragende Kunst, wenn es um Reiz der Empfindung, Transport von Gefühlslagen, die Erzeugung von affektiven, stimmungsrelevanten Zuständen gehe. Und genau darum geht es beim Hymnischen. Kants Ästhetik des Tons ist kein Einzelfall. Tatsächlich waren die meisten Ästhetiker des 18. Jahrhunderts der Überzeugung, dass das Gefühl die eigentliche Domäne der Musik sei. Dies änderte sich erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts, als zunehmend formale, strukturelle und abstrakte Kategorien Einzug in die Beurteilung von Musik hielten. Allerdings gab es auch Ästhetiker im 19. Jahrhundert, die meist nicht im Kanon geführt werden, und die aber an den von Kant genannten Punkten weiterdachten. Dazu gehören Sören Kierkegaard und Edgar Allan Poe. Poe greift in seiner Dichtungstheorie, zum Beispiel der Philosophy of Composition von 1846, den Begriff Ton, englisch Tone, wieder auf, um das Ziel der Dichtung zu benennen. Die kunstvolle Herstellung eines bestimmten Tone, zum Beispiel des Tone of Sadness, und die stimmige Ausrichtung der gesamten Gedichtsanlage auf diesen Tone müsse das zentrale Anliegen des Dichters sein. Kein Wunder, dass Poe auch hier auf die Musik schielt, oder hier auch auf die Musik schielt, in deren tonalen Möglichkeiten er ein Vorbild für jedes künstlerische Tun sieht. Um den passenden Ton herzustellen, sei es nach Poe auch gar nicht nötig, komplizierte musikalische Gebilde zu erdenken. Oft treffe eine einfache, berührende Melodie den gewünschten Ton besser als künstlerisch manierierte Gestaltungsweisen. Populäre Lieder zu schreiben, die ihre Wirkung und ihre Effekte unmittelbar bei einem großen Publikum entfalten, ist also für Poe der Zielpunkt der künstlerischen Produktion. Hymnen als ebenfalls populäre, unkomplexe Lieder, die in einem klar zu erspürenden Ton ihre einheitliche Wirkung verbreiten, liegen also genau auf Poes angedachter Linie. Ich denke, dass das Phänomen des Hymnischen in der zum Beispiel Popmusikkultur des 20. Jahrhunderts letztlich entfernte Umsetzungen solcher ästhetischen Ideen sind, weshalb ich nun der Chronologie trotzen möchte und von diesem Punkt der Diskussion aus auf die zeitlich späteren Beispiele vorgreife, nämlich auf Hymnen aus dem Pop- und Rockbereich. Pop- und Rockhymnen sind sehr beliebt und daher auch sehr verbreitet. Sie bilden eine Art eigenes Subgenre, so wie nebendran die Balladen oder Abtempo-Nummern. Diese Arten von Hymnen verwirklichen ganz unterschiedliche Funktionen, Zwecke und Inhalte, wobei der Ton, denke ich, immer vergleichbar bleibt. Es kann sich um Lobgesänge auf die Band im Sinne einer Bandhymne handeln, Lobgesänge auf das Publikum, auf bestimmte Vorbilder. Es kann sich um Themen drehen, die für die Band und ihre Imageausrichtung zentral sind. Oder es können auch bestimmte ideologische Standpunkte vermittelt und glorifiziert werden, wozu dann auch zum Beispiel religiöse Motive gehören können. An diesem Punkt ist dann auch die Nähe zu dem eigentlichen Ursprung im Kirchenlied sehr deutlich zu hören. Allen Pop- und Rockhymnen gemeinsam ist ein bei aller Feindifferenzierung eben doch variierbarer Ton des Feierlichen, Zelebrierenden, ja sogar Einschwörenden. Denn wie in der Kirche sind solche Pop- und Rockhymnen zum Mitsingen konzipiert, weshalb sie eine zwar einfache musikalische Anlage aufweisen, die dann aber nicht selten auch opulent dargeboten wird. Diese Musik soll den Hörer mitreißen zum Singen. Sie soll ihn emotional ergreifen, sodass er als geneigter Hörer bereit ist, sich als Fan mit einer Band zu identifizieren. Es geht in diesen Hymnen darum, durch eine geschickte Mischung aus Unmittelbarkeit durch Einfachheit und einem hohen, eben hymnischen Ton, sich als Gemeinschaft zu definieren und zu feiern, als Gemeinschaft von Publikum, Band und bestimmten Inhalten, die zur Identifikation herangezogen werden. Es gibt dabei also prinzipiell keinen Unterschied zu National- oder anderen Vereinshymnen. Hymnen machen musikalisch-textliche Angebote für emotional aufgeladene Reaktionen und stiften im Fall einer positiven emotionalen Resonanz eine einschwörende Gemeinschaft. Das unterscheidet Hymnen von den anderen Songgenres, die ich genannt habe. In der Ballade zum Beispiel geht es meist um Liebe und Erotik, im Modus des Träumens, der Sehnsucht oder des Kummers. Und bei Uptempo-Songs soll der Bewegungs- und Tanzdrang stimuliert werden, um ein mehr körperliches Erleben des Songs hervorzurufen. Die Hymnen besetzen also ein ganz bestimmtes Erlebnisspektrum von Popmusik oder Musik überhaupt und sind dementsprechend darauf ausgerichtet. Ich möchte beginnen mit einem ikonischen Beispiel. Rockmusik und Hymne treffen sich exemplarisch wohl bei Jimi Hendrix' Auftritt in Woodstock in den frühen Morgenstunden des dritten Festivaltags am 18. August 1969. Hendrix intonierte hier seine Variation über die amerikanische Nationalhymne »The Star-Spangled Banner« für E-Gitarre solo, die zum Symbol von Woodstock und der gesamten Generation der Counterculture wurden. Statistiken zeigen, dass Hendrix vermutlich dank dieses Kunstgriffs der einzige Musiker unter den ersten 10 Begriffen ist, die allgemein mit Woodstock assoziiert werden. Übrigens nach den Begriffen Drogen, Hippies, Snoopys Freund und Matsch. Thank you. Wie ging also Hendrix dabei vor? Nach einem einstimmenden Feedback zwischen Körper, Mikrofon und Verstärker trug er, wie gesagt, in den Morgenstunden die Eröffnungsphrase vor, zu der passenderweise der Text "Oh, say, can you see by the dawn's early light" gesungen würde. Die extreme Verzerrung und das leicht schiefe Spiel Hendrix ließen schon ahnen, dass er hier keinen hurra-patriotischen Ausklang des Events wie bei der Last Night of the Proms im Sinn hatte. Im Gegenteil, seine Botschaft wird am deutlichsten, wo der originale Text von Raketen und Bomben handelt. "And the rockets' red glare, the bombs bursting in the air, gave proof through the night that our flag was still there." Hier produziert Hendrix Geräusche, die viele Zuhörer zu Recht an Flugzeug- und Helikopterlärm, Explosionen und Schreie der Sterbenden erinnert haben und also mit Krieg, namentlich mit Vietnam, in Verbindung brachten. Hält man sich nun außerdem vor Augen, dass Hendrix selbst Soldat war und dem Vietnam-Einsatz gerade noch entkommen war, dass nur 2% Schwarze damals unter den Army-Offizieren, 28% hingegen unter den Frontkämpfern waren, Stichwort Kanonenfutter, dass Woodstock selbst eine fast ausschließlich weiße Veranstaltung war, so weiß wie Hendrix Gitarre, dann kann die Vielzahl an Stoßrichtungen, die dieses Solo implizieren konnte, geahnt werden. In diesem kurzen musikalischen Augenblick mag sich in der Tat eine Generation, eine unterdrückte Bevölkerungsgruppe, die Schieflage einer ganzen Nation Ausdruck verschaffen. Die Hymne fungiert in dieser Musik als Mittel der Identifikation und Abgrenzung zugleich. Mein zweites Beispiel knüpft direkt an die Stichworte Jimi Hendrix und Drogen an. Es ist der Song "Him" der britischen Progressive Rock Band Barclay James Harvest. Er erschien auf dem 1977 veröffentlichten Album "Gone to Earth" und ist bis heute die bekannteste, erfolgreichste Single-Auskopplung der Band. Hier ist der Text. Him ist auf zwei Ebenen zu hören und zu lesen. Erstens, der Song handelt von dem religiös-christlich motivierten Wunsch, Gott nahe zu sein, wofür eine spirituelle Aufwärtsbewegung nötig ist. Dies wird mit einer Warnung verbunden, man solle aber nicht fliegen wollen, da man vielleicht nicht mehr zurückkommen könne. Hieran schließt sich wie eine Parabel die Andeutung der Lebens-, Sterbens- und Auferstehungsgeschichte von Jesus Christus. Diese gipfelt in einer Interpretation des Sinns dieses Lebens Jesu, die der Warnung vor dem Fliegenwollen zu Beginn angepasst ist. Jesus habe uns sagen wollen, so der Song, nur in Gott würden wir schweben und fliegen. Eine seltsame Dichtung. Aber Pop-Lyrics sind eben oft rätselhaft, anspielungsreich und assoziativ. Einen Schlüssel, und dies ist die zweite Ebene, die hier reinspielt, einen Schlüssel bekamen die Fans beim Besuch der Konzerte an die Hand, wenn der Songschreiber, Gitarrist und Sänger John Lees zu Beginn des Songs ausrief, dies ist für Jimi Hendrix, Paul Kossoff, Janis Joplin und so weiter. Alles Rockmusiker, die früh, allzu früh verstarben, weil sie Drogen missbraucht hatten. Durch diese Information wird deutlich, dass Fliegen, Schweben, High sein hier nicht in erster Linie nur religiös gemeint ist, sondern als Metaphern für den berauschten Zustand beim Drogenkonsum gemeint ist. Die Gefahr des Nicht-Wieder-Runterkommens meint das sogenannte Hängenbleiben oder sogar den Drogentod. Der Song entlarvt also den Nimbus der Bewusstseinserweiterung bis hin zur tiefen religiösen Erfahrung, der Drogenkonsum stets rechtfertigen sollte, als falschen Weg, als Sackgasse. Denn schließlich verleiht nur der Glaube an Gott Flügel im religiösen Sinne. Hören wir den ganzen Song.
For this we killed and nailed in love.
Also ein Beispiel für einen hymnisch komponierten, neu komponierten Song, also der keine existierende Hymne verwendet, aber einen hymnischen Ton anschlägt. Und das Hymnische materialisiert sich in Hymn schon allein dadurch, dass es eben eine einfache Anlage der Melodik, diatonisch, ohne größeren Sprünge gibt. Und auch der Harmonik, es sind eigentlich nur zwei Akkorde, Tonika, Subdominante, also wie ein zum Beispiel eine Kirchenhymne. Und das macht den Song geeignet zum gemeinsamen Singen. Doch mindestens genauso entscheidend wie die zum Beispiel als Noten darstellbare Komposition ist hier das Sounddesign, das sich im Arrangement niederschlägt. Davon lebt letztlich dieser Song. Denn ungeachtet der gleichbleibend einfachen Grundstruktur ist das Klanggewand des Songs als stetige Steigerung angelegt. Klanglich schraubt sich der Song also nach und nach hoch, eine musikalische Andeutung des Abhebens, Fliegens, Schwebens vielleicht. Zur anfänglichen Anlage mit Akustikgitarre treten von Strophe zu Strophe eine zweite Gitarre, Bässe, eine Orgel, eine zweite Gesangsstimme, Schlagzeug, Streicher, eine dritte Gesangsstimme, Pauken, kleine Trommel und immer mehr Blechbläser, die fanfarenartige Dreiklangsbrechungen intonieren. Also der dichter und größer werdende Klang bewirkt eine Erhebung, eine zunehmende Feierlichkeit, die sich aus der intimen Singer-Songwriter-Grundstellung heraus zur fast schon militärisch-offiziellen Marschhymne entwickelt. Mit der Steigerung findet der hymnische Ton dieser Bitte an die drogengefährdeten Kolleginnen und Kollegen immer mehr zu sich. Doch reisen wir zeitlich wieder etwas zurück zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Die europäische Sinfonik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ist eine sehr intensive Beziehung mit dem hymnischen Ton eingegangen. Ich erinnere hier nur an einige herausragende Beispiele. Im Finalsatz von Beethovens 9. Sinfonie hören wir, was heute als Europa-Hymne fungiert, die hymnische Ode an die Freude. Felix Mendelssohn Bartholdys Sinfoniekantate Lobgesang ist als ein einziger Hymnus aufzufassen und zitiert ausführlich Kirchenlieder, seine Reformationssinfonie ebenfalls, allen voran Luthers Eine feste Burg ist unser Gott. Überhaupt zitieren Sinfonien von Schumann über Brahms bis Bruckner gerne Hymnen oder hymnische Töne in Form von Chorälen oder choralartigen Passagen. Gewissermaßen vielleicht zur Affirmation der geleisteten sinfonischen Arbeit bis dahin. Der amerikanische Komponist Charles Ives hat diese intensive Beziehung in seiner Musik, also die Beziehung zum Hymnischen, in seiner Musik übernommen, wenn auch nicht im selben Ausmaß. Denn bei Ives bilden die Hymnen nicht bloß Inseln der Glückseligkeit im sinfonischen Getriebe, sondern den Motor. Unmetaphorisch gesprochen, die protestantischen Hymnen seiner neuenglischen Heimat sind der Grundstock, aus dem Charles Ives sinfonische Thematik aufgebaut ist. Ives Musik zeigt uns einen Januskopf dabei. Einerseits ist sie nicht mehr tonal gebunden, wenn also Dur und Moll darin vorkommt, was natürlich der Fall ist, dann aber nicht als hörbares Zentrum der harmonischen Beziehung. Die Tonarten wirken bei Ives eher wie harmonische Zitate. Und genauso funktionieren auch die Hymnen auf der melodischen Ebene. Mit den Hymnen zitiert Ives diejenigen Melodien, die er aus seiner Kindheit in der neuenglischen Kleinstadt kennt, an die er sich erinnert. Seine Musik ist wie eine Tauchfahrt in die Tiefen seines Gedächtnisses. Und bei aller Neuartigkeit der Musik im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ist sie doch Ausdruck einer ausgeprägten Sehnsucht nach der Vergangenheit, einer Nostalgie, bei der Suche nach der verlorenen Zeit der eigenen Kindheit. Hören wir zur Illustration einen Teil der sinfonischen Dichtung Decoration Day, einen Satz der sogenannten Holidays-Symphonie, die die wichtigen amerikanischen Feiertage musikalisch beschreibt. Der erste Satz ist Washington's Birthday, der zweite, da hören wir einen Teil draus, Decoration Day. Heute ist das Memorial Day im Mai. Dann der dritte Satz ist 4th of July und der letzte Satz ist Thanksgiving, was im November gefeiert wird. Anlässlich seines Decoration Days erinnert sich Ives an die Militärparaden der Zeit nach dem Großen Bürgerkrieg, an dem Ives Vater George als Leiter einer Militärkapelle teilgenommen hatte. Neben den zwei Kirchenhymnen Adeste Fideles und Nearer My God to Thee sind daher im weiteren Verlauf des Stücks auch Melodien aus dem hymnennahen militärischen Bereich, Märsche und das Signal des Zapfenstreichs zu hören. Ives Praxis, Kirchen und andere Hymnen so zu zitieren, dass zum Beispiel im Fall seiner berühmten vierten Sinfonie von einer berauschenden Zitatcollage gesprochen werden kann, diese Praxis dient dem Zweck, neben der persönlichen Erinnerung auch ein kollektives Gedächtnis anzusprechen. Der hymnische Ton präsentiert eine Vergangenheit, eine spezifisch amerikanische, neuenglische Vergangenheit, und zwar als Vergangenheit. Denn die Reibungen, die Dissonanzen, in die die Liedzitate eingebettet sind, machen die Distanz zur Gegenwart hörbar und evozieren dadurch ein Gefühl der Nostalgie. Es ist halt nicht mehr so schön wie früher. Hymnen sind für Ives also der musikalische Schatz, der an der Oberfläche seiner Musik schimmert und damit auf die Tiefe der Erinnerung des Komponisten und seiner Generation verweist. Hymnen stiften nicht nur Gemeinschaft und Identität, sondern sie eignen sich auch dazu, Botschaften und Visionen zu vermitteln. Durch die Anlage einer Musik als Hymne oder durch die Verwendung von Hymnen in der Musik kann die Musik selbst zum Beispiel politisch oder besser politisiert werden. Natürlich war und ist auch die neue Musik kein Glasperlenspiel, sondern nicht selten ins Politische verwickelt. Insbesondere die neue Musikszene der 1960er Jahre mit Komponisten wie Luigi Nono oder Hans-Werner Henze war sich für politische Statements oder Positionsbestimmungen nicht zu schade. Auch Karl-Heinz Stockhausen schrieb in dieser Zeit, also gegen Ende der 60er Jahre, auf seine ganz besondere Weise politische Musik. Das Stück Hymnen von 66-67 ist eine gut zweistündige elektroakustische Komposition, die einen deutlich politisch visionären Zug aufweist. Der Titel Hymnen speist sich aus der Machart des Stücks, das für das Stockhausen Aufnahmen von rund 40 Nationalhymnen plus internationale und Horst Wessels Lied und andere akustische Ereignisse, Objet Trouvé, wie Sprachfetzen von Studiogesprächen, öffentlichen Veranstaltungen, Klängen von folkloristischen Vorführungen, von Demonstrationen, Empfängen und Radioempfängern und so weiter zusammenkollagiert hat. Wie eine Sinfonie teilt er das Stück in vier Sätze, die hier dem geografischen Thema entsprechend Regionen heißen. In jeder Region stehen ein bis drei verschiedene Hymnen im Zentrum, von denen aus das Klanggeschehen um sie herum dominiert wird. Aber es geht nicht darum, die eine oder andere Nation qua Hymne auf- oder abzuwerten. Im Gegenteil, politisch ist diese Musik in dem Sinne, dass hier eine Idee von Weltmusik, wie er selbst nennt, eine, so Stockhausen, Integration aller Rassen, aller Religionen, aller Nationen befördert werden sollen. Das Programm der Abfolge dieser Hymnen beschrieb der Komponist mit eigenen Worten folgendermaßen. Ich zitiere das jetzt mit Auslassungen. Die erste Region hat zwei Zentren, die internationale und die Marseillaise. Erste und zweite Region gehen ineinander über. Die zweite Region hat vier Zentren, die Hymne der Bundesrepublik Deutschland, das Deutschlandlied, eine Gruppe afrikanischer Hymnen, gemischt und alternierend mit dem Anfang der russischen Hymne, und ein subjektives Zentrum, das am Ende der kontinuierlichen Transition zwischen dem Deutschen und dem Afrikanischen unvermittelt die Zeit durchbricht. Es ist die Originalaufnahme eines Moments aus der Studioarbeit. Die dritte Region hat drei Zentren. Sie beginnt mit der langsamen, jetzt ungemischten Fortsetzung der russischen Hymne, die als einzige ganz aus elektronischen Klängen gemacht wurde. Die amerikanische Hymne folgt als zweites Zentrum, das die buntesten Beziehungen in flüchtigen Collagen und pluralistischen Mixturen zu allen anderen Hymnen hat. Siehe Charles Ives. Der letzte Kurzwellenklang mündet ins exaltierte Zentrum der spanischen Hymne. Die vierte Region hat ein Doppelzentrum, die Schweizer Hymne und eine Hymne, die dem utopischen Reich der Hymnunion in der Harmonie und Pluramont zugehört und die längste und eindringlichste von allen ist. Zitat Ende. Also auch hier ein Entwicklungs- und Steigerungsprinzip über die zwei Stunden hinweg. Der revolutionäre, ja kriegerische Anfang mit Marseillaise und Internationaler weicht allmählich der Überwindung von Gewalt und Xenophobie, was durch eine von Stockhausen erfundene Hymnunion eines utopischen Weltreiches Harmonie angezeigt wird. Wichtige Stationen sind die Gegenüberstellung von Russland und Amerika, der damaligen Supermächte und Kontrahenten des Kalten Krieges, in der dritten und die Schweiz, die Hymne der Schweiz als einem neutralen Staat, der niemals in Kriege verwickelt war, in der vierten Region. Stockhausen möchte alle feindlichen Elemente miteinander vermitteln. Eine musikalische Welt schaffen, Zitat, in der nicht einfach die menschliche Welt von heute gespiegelt wird, wie sie ist, sondern die Projekte, Visionen einer besseren Welt ist, in der sich die Töne, die Fragmente, die gefundenen Objekte vertragen und miteinander in eine zusammenwachsende Welt ihre göttliche Bestimmung realisieren. Hören wir in Anknüpfung an die vorigen Beispiele aus Amerika einen Abschnitt aus der dritten Region, in dem Star Spangled Banner in den Kontext anderer Hymnen gestellt wird, die zu den Ursprungsländern der nach Amerika Eingewanderten gehören. Ich glaube, das Prinzip ist deutlich geworden. Stockhausen schreibt zu dieser Passage etwas, was wir uns heute auch hierzulande zu Herzen nehmen sollten. Er schreibt, Amerika, Land der Flüchtlinge, der Vertriebenen, der Zusammengewürfelten. Ich habe dir Musik auf den Leib geschrieben. Du könntest ein Modell für die ganze Welt werden, wenn du so lebtest, wie diese Musik es ankündigt. Wenn du ein gutes Beispiel gäbest. Kein schlechtes Selbstbewusstsein. Der hymnische Ton ist in Stockhausens Stück ebenfalls entscheidend, denke ich, bei aller strukturellen Anlage, die das natürlich hat. Denn er lässt offenbar werden, dass die Hymnen sich untereinander eigentlich gar nicht so unterscheiden. Nationalhymnen sind nach Stockhausen das allerbanalste und allerpopulärste, was die Musik zu bieten habe. Interessant daran seien für ihn die Beziehungen, diese Themenköpfe, wie er es nennt, die diese Themenköpfe ausbilden, die sogenannten Intermodulationen. Aus diesen Intermodulationen webt der Komponist ein Geflecht von Beziehungen, das dann eine Art Meta-Hymne bildet. Und aufgrund des politisch visionären Anteils der Komposition möchte Stockhausen diese Komposition als Hymne der Vereinten Nationen verstanden wissen. Ob als Elemente einer Collage oder als Baustein einer neuen, originären Komposition, ob als Ausgangspunkt von Variationen oder als Anlass zum Mitsingen, ob dekonstruktiv oder affirmativ, ob zur Abgrenzung und Kritik oder um sich mit einem Kollektiv zu identifizieren, Hymnen und der hymnische Ton spielen eine nicht zu überhörende Rolle in der Musik des 20. Jahrhunderts. Ihre kompositionstechnische Verarbeitung ist dabei ebenso bemerkenswert wie die sozialen und kulturellen Kontexte, in denen diese Musik dann erklingt. Beides ist so vielgestaltig, dass man sicherlich nicht von der Geschichte der Hymne in der Musik des 20. Jahrhunderts sprechen kann. Angemessener ist es, viele unterschiedliche Geschichten des Hymnischen zu erzählen, um dem Gegenstand gerecht zu werden. Am Beispiel des Hymnischen zeigt sich daher eine grundsätzliche Schwierigkeit, die sich mit Bedeutungen von Musik verknüpft. Musik selbst, also die Töne und ihre Zusammenstellung, sind semantisch polyvalent. Was Musik meint und bedeutet, ist Sache der sie umgebenden Kontexte und ihrer Interpretation durch uns. Aber diese Schwierigkeit macht zugleich auch den Reiz des Vieldeutigen aus. Sie ist daher auch Moment des Lebendigen, das jeder starren Definition trotzt. Und gerade diese lebendige Vielfalt der Musik und ihrer möglichen Bedeutung, die ich heute am Hymnischen vorgeführt habe, ist es, die viele von uns, mich zumindest auf jeden Fall, zu einem Liebhaber der Musik machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.